So, letzter Tagesordnungspunkt für heute ist der Post-Implementation Review zu IFRS 10, 11, 12. Wir hatten uns mit den vorläufigen Ergebnissen in der vorletzten Sitzung zu diesem PIR schon beschäftigt. Ich hatte Ihnen die vorläufigen Ergebnisse vorgestellt und hatte von Ihnen mitgenommen, dass angesichts der Ergebnisse, die aus dem PIR hervorgegangen sind, nämlich namentlich, dass keins der Themen aus dem PIR es auf die Agenda des ISB geschafft hat, mitgenommen, dass wir Ihnen dieses Thema nochmal vorlegen sollen, wenn das Feedback-Statement veröffentlicht wurde und dass wir gegebenenfalls eine Stellungnahme anlässlich des Feedback-Statements an den ISB erarbeiten wollen. Ich kann Ihnen zum einen berichten, das Feedback-Statement ist nunmehr veröffentlicht worden und aus dem Feedback-Statement kann man auch die Begründungen sehr nehmen, die ISB bei der einzelnen Entscheidung über einzelne Themen getroffen hat. Dazu versuche ich mal, meinen Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, man sieht jetzt die Sitzungsunterlage, die Cover Note. Was aus dem Feedback-Statement vor allem hervorgeht, ist eine dezidierte Begründung für die fünf einzelnen Themen, die der ISB als dem Projekt oder möglichen Projekt, das man aufnehmen könnte, seine Begründung dargelegt, warum dieses Thema als von niedriger Priorität zu bezeichnen ist und dementsprechend nicht auf die Aktivitäten seiner Agenda aufgenommen wird. Das erste Thema, was in Frage stand, war Investment Entities, nämlich Tochtergesellschaften, die selbst eine Investmentgesellschaft sind. Da hat der ISB festgestellt, dass diese Information nur für einen begrenzten Teilbereich von Investmentgesellschaften einschlägig sind, nämlich solche Investmentgesellschaften in mehrstufigen Konzernstrukturen. Und dass der Issue oder das Anwendungsproblem, was hier besteht, eben nur für einen begrenzten Anwendungsbereich eben von Investmentgesellschaften besteht und die entstehenden Informationsverluste durch freiwillige Angaben kompensiert werden könnten. Das war die Begründung dafür, warum dieses Thema nur niedrig prioritär einzustufen ist und dementsprechend nicht auf die Agenda genommen wurde. Bei den Veränderungen in der Beziehung zwischen einem Investor und einem Beteiligungsunternehmen, also Transaktion mit Statuswechsel, hat der ISB festgestellt, dass durchaus nicht alle Transaktionen mit Statuswechsel in den IFRS geregelt sind, aber eben Stakeholder ganz unterschiedliche Ansichten darüber geäußert haben, wie häufig die einzelnen Transaktionen auftreten, für die eben die IFRS keine explizite Regelung enthalten. Und das ist die Begründung dafür, warum das eben nur als niedrig prioritär angesehen wird. Bei den Corporate Wrappern schreibt der ISB, dass er Bedenken hatte, dass er nicht in der Lage sei oder sein könnte, diese Fragestellung innerhalb des Anwendungsbereichs von IFRS 10 erfolgreich zu lösen, insbesondere da diese Fragestellung über die Zielsetzung eines PIR hinausgeht. Darüber hinaus hat er festgestellt, dass diese Ausgestaltung von Corporate Wrappern auch sehr maßgeblich von jeweiligen nationalen Vorschriften und Gesetzen abhängig ist und der ISB deswegen ja in Ressourcenhinsicht nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügen würde, die zur Identifizierung sinnvoller Maßnahmen notwendig sein könnte. Bei den Kooperationen und Vereinbarungen, die nicht im Anwendungsbereich von IFRS 11 sind, war die Begründung die, dass solche Kooperationsvereinbarungen sich nur auf bestimmte Branchen beschränken und nur in einigen Branchen üblich sind und deswegen eben der Issue nicht widespread sei. Und bei den Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen nach IFRS 12, der ISB festgestellt, dass Abschlussadressaten ganz verschiedene Wünsche zu zusätzlichen Angaben geäußert haben, Der ISB hat aber auch festgestellt, dass er bei der Entwicklung zusätzlicher Angabepflichten die Kosten der Umsetzung einer jeweiligen neuen Angabevorschrift mit den Nutzen dieser zusätzlichen Information bewerten müsse. Und insgesamt, da er festgestellt habe, dass IFRS 12 genauso wie IFRS 10 und 11 grundsätzlich ganz gut funktionieren, und eben Unternehmen auch in der Lage sind, Angaben, die zur Erreichung der Zielsetzung von IFRS 12 erforderlich sind, angeben können, ist eben diese Angelegenheit als niedrig prioritär eingestuft worden. Ja, das als Überblick für die Begründung der Entscheidungen im Einzelnen, warum diese fünf Themen, die sich eigentlich im Rahmen des PIR als die vorwiegenden Anwendungsprobleme herausgeschält hatten, im Ergebnis nicht auf die Agenda, in das Arbeitsprogramm aufgenommen wurden. Der ISB weist aber auch darauf hin, dass diese Themen durchaus in das Arbeitsprogramm aufgenommen werden könnten, allerdings nur dann, wenn diese im Rahmen der nächsten Agenda-Konsultation als ein Thema von hoher oder mittlerer Priorität genannt werden würden. Und der ISB weist ferner darauf hin, dass Stakeholder jederzeit eine entsprechende Eingabe im IFRIC, wenn ein Anwendungsproblem bestehen würde, einreichen könnten, um eben ein Anwendungsproblem einer Lösung zuzuführen. Was ich Ihnen darüber hinaus berichten kann, ist es, wie es mit dem PIR an und für sich weitergegangen ist. Der ISB-Staff hat das DPOC über die vorläufigen Ergebnisse des PIR informiert und auch das Feedback-Statement im Entwurf dem DPOC vorgelegt. Das DPOC hatte keine Einwände und hat daher dem ISB-Staff den Auftrag erteilt, das Feedback-Statement zu finalisieren und zu veröffentlichen. Darüber hinaus wurde das DPOC in einer ersten Sitzung auch über die grundsätzlichen Überlegungen des ISB, wie eine Zielsetzung künftig, wie ein Prozess und der Ablauf und die möglichen Ergebnisse eines PIR aussehen könnten, informiert. Diesen Ansatz hatte der ISB ja entwickelt, um eben die im Rahmen des PIR zu IFRS 10, 11, 12 identifizierten Themen bewerten zu können und denen eine Priorität beizumessen. Dieser Ansatz wurde dem DPOC vorgestellt. Und im Rahmen der Diskussion wurde dem DPOC insbesondere mögliche Änderungen oder Klarstellungen am Due Process Handbook vorgeschlagen, also wie das Due Process Handbook im Hinblick auf die Beschreibung des PIR möglicherweise anzupassen sei, um eben die Erkenntnisse, die man jetzt aus dem PIR zu IFRS 10, 11, 12 gewonnen hatte, dort angemessen zu reflektieren. Das DPOC hat sich damit sehr kritisch auseinandergesetzt und hat den ISB-Staff zunächst einmal beauftragt, klarzustellen, wie sollte denn die Beschreibung, eine künftige Beschreibung der Zielsetzung, des Ablaufs und der möglichen Ergebnisse eines PIR aussehen, bevor man sich konkret mit Änderungen am Due-Process-Handbook auseinandersetzen würde. Und hat daher den Mitarbeiterstab vom ISB beauftragt, ihm das erneut vorzulegen. Das ist jetzt passiert in der letzten Sitzung des DPOC im Juni. Dort hat auch der Ansatz, den man entwickelt hatte, eine gewisse Modifikation widerfahren. Man hat einzelne Kritikpunkte, die das DPOC geäußert hat, damit aufgegriffen und hat eine komplette Beschreibung der Zielsetzung eines PIR, dann des Ansatzes, wie man Themen aus einem PIR priorisieren möchte oder wie der ISB damit verfahren möchte, die möglichen Ergebnisse und den Ablauf eines PIR vollumfassend beschrieben. Und hat dem DPOC auch erläutert, wie man mit dieser Beschreibung umgehen möchte. Also man beabsichtigt einerseits, diese Beschreibung auf der Website der IFRS Foundation zu veröffentlichen und andererseits sehr prominent im Rahmen künftiger PIRs zu präsentieren. Also einerseits die Meeting Paper vom ISB, also die Sitzungsunterlagen, da soll dann beim PIR von IFRS 15, IFRS 16 sehr klar immer eingangs beschrieben werden, wie ein PIR abzulaufen hat, was die Zielsetzung eines PIR ist, um die Stakeholder auch zu sensibilisieren. Andererseits sollen aber auch sämtliche Dokumente, wie zum Beispiel ein künftiger Request for Information zu IFRS 15, diese Beschreibung der Zielsetzung des Ablaufs und der möglichen Ergebnisse eines PIR enthalten, um die Stakeholder nochmal darauf hinzuweisen, was sind eigentlich Themen, wonach der ISB sucht und die er im Rahmen eines PIR zurückgemeldet bekommen haben möchte. Mit diesem revidierten Ansatz oder dieser Beschreibung war das DPOC zufrieden und hat dem zugestimmt, subject to drafting, einzelne Textziffern waren noch nicht ganz verständlich für nach Ansicht einzelner Mitglieder des DPOC. Aber im Groben und Ganzen bildet das, was in der Sitzungsunterlage im Anhang des DPOC-Meetings vom Juni wiedergegeben ist, das, was ja, die künftige Beschreibung der Zielsetzung eines PIR, wie ein PIR abläuft und wie Themen, die im Rahmen eines PIR priorisiert werden sollen, das soll oder ist approved worden eben für künftige PIRs. Ja, die Frage an Sie, wie wollen wir mit diesen Erkenntnissen weiter umgehen? Möchten Sie anlässlich dieses Feedback-Statements in Bezug auf die Beschreibung der Zielsetzung, des Ablaufs, der Priorisierung des Ansatzes eines PIR, möchten Sie Feedback geben an den ISB? Wie sehen da Ihre Überlegungen aus?
Ich hätte mal eine Frage, was mich so am meisten umgetrieben hat, ist diese Corporate Wrapper-Diskussion, weil da war mein Bauchgefühl, ohne dass ich das jetzt aus der Akademie abschließend beurteilen kann, dass ich damit schon echt Unfug machen kann. Und mich erinnert das ja sehr an diese ganze SPI-Diskussion, die wir da immer hatten. Und ich jetzt gerade das Thema als vergleichsweise relevant erachtet habe oder bedeutsam mit vergleichsweise viel Impact. Und man möge mich hier gerne korrigieren. Und ich gerade in diesem Kontext die Antwort etwas unbefriedigend fand. Die ja war so, oh, wir haben Angst, dass wir leider auch keine Lösung finden. Wo ich sage, okay, das löst ja das Problem an sich nicht. Und dann haben die ja auf die nationalen Besonderheiten abgestellt. Hier meine völlig offene Frage, auch losgelöst vom Peer. Müssen wir hier, also wie groß ist in Deutschland das Problem? Müssen wir hier mit Blick auf die angesprochenen nationalen Besonderheiten in irgendeiner Form aktiv werden? Was ist da die Einschätzung aus der Praxis? Also das war einfach für mich so ein Thema, wo ich immer ein Augenmerk drauf hatte.
Also nach meiner Wahrnehmung ist es kein spezifisch deutsches Problem, sondern insgesamt ein Thema, das natürlich die Schwierigkeit mit sich bringt, dass mehrere Standards im Prinzip betroffen sind, neben IFRS 10 ja dann auch Finanzinstrumente-Themen unter Umständen. Aber in der Tat ist es sicherlich, ich sag mal, ein Stück weit enttäuschend, dass dieses Thema nicht angegangen wurde. Auf der anderen Seite schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. So eine gewisse Stable-Plattform, wenn man sich vor Augen führt, was jetzt alles am Horizont ist im Kontext ESG und ähnlicher Themen, ist vielleicht auch nicht so schlecht als Praktiker, wobei jetzt in dem Kontext es ja ohnehin dann Jahre dauern würde, bis da was käme, wahrscheinlich irgendeine Klarstellung. Also ich sag mal so, ein Stück weit kann man es wahrscheinlich nachvollziehen, dass das ISB dieses heiße Eisen oder dieses komplexe Eisen nicht angefasst hat, weil es halt dann schon sehr konzeptionelle Fragestellungen mit sich gebracht hätte wahrscheinlich. Aber es ist natürlich ein Stück weit unbefriedigend, absolut, ja. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen.
Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst war, Herr Seifert, Herr Thiele.
Ich fange mal an, Andreas, ich glaube, ich war eine Millisekunde schneller. Herr Bödiger hat es jetzt angemeldet, er kennt die Diskussion, wir hatten es bei uns im letzten Jahr sehr intensiv. Bei uns ist eher die Frage, wo weise ich Verkäufe von Solar- und Windparks ist es im konkreten Fall, die eben in der Gesellschaft liegen und mit der Gesellschaft verkauft werden. Unter welchem Standard realisiere ich das? Unter IFRS 10 oder für uns war es wichtig, dass wir das in IFRS 15 reinkriegen und damit eben Umsatzerlöse ausweisen können. Hintergrund ist ja, am Ende des Tages verkaufen wir einen Solarpark und diese Gesellschaft ist ja nur ein Vehikel quasi, dass ich diesen Solarpark auch entsprechend mit Anschlüssen und mit sonstigen Verträgen verkaufen kann. Und genau das hat uns ein Stück weit Schwierigkeiten bereitet, weil eben nicht nur der reine Solarpark drin war, sondern eben auch Verträge und so weiter. Und ich glaube, in bestimmten Bereichen und in bestimmten Konstellationen ist es schon ein sehr wichtiges Thema, um hier Klarheit zu schaffen. Und momentan ist es halt so ein nicht geklärter Bereich. Die Antwort vom ISB finde ich allerdings auch sehr unbefriedigend. Ja, es bestehen momentan keine Ressourcen und deswegen wollen wir uns das Thema jetzt nicht annehmen. Ja, dann müsste man vielleicht mal überlegen, ob man dann einen gewissen Zeitplan oder irgendwas in Aussicht stellt, wann sowas angegangen werden könnte. Also für uns oder für mich, ich finde es persönlich auch wichtig, dass hier was, dass hier die Situation quasi geklärt wird.
Ja, also ich fände es auch gut, wenn wir uns in irgendeiner Form zu dem Feedback-Statement äußern würden, weil ich da auch schon einiges unbefriedigend finde. Es sind immer so verschiedene Antworten, warum ein Thema nicht adressiert werden kann. Also entweder ist es nicht verbreitet genug oder es ist zu viel Arbeit, anstatt sich erstmal einzugestehen, dass es ist eigentlich nicht im Scope eines Peers, anstatt sich jetzt irgendwie erstmal einzugestehen, da haben sich viele Stakeholder viel Arbeit gemacht, auch Themen zu identifizieren und dann einfach zu sagen, okay, da haben wir eventuell ein Thema oder nicht und dann bilden wir halt eine Rangliste oder schauen uns auch Cost-Benefit an, bilden eine Rangliste und bilden das vor allen Dingen auch mal zusammen mit den anderen Themen. Und das war ja auch unser Kritikpunkt aus der Agenda-Konsultation, der eben nicht aufgegriffen wurde oder unsere Anregung, auch mal alte Themen abzuschneiden. Und ich weiß halt nicht, wir hatten das Stichwort vorhin, ob Dynamic Risk Management in der Breite wichtiger ist oder feiß, als solche Themen wie Minority Puts oder Corporate Wrapper anzugehen. Und ich glaube, da muss man auch mal solche Punkte aufnehmen, unabhängig davon, ob das jetzt formal Teil eines Peers ist oder nicht, sondern ich glaube, so ein Peer ist eine gute Gelegenheit, nochmal viel Feedback einzusammeln. Natürlich nicht jede alte Diskussion aufzumachen, aber auch Themen zu identifizieren und dann so Schlagworte, das könnte ja auch andere Standards betreffen, sind für mich kein Argument, also wie zum Beispiel Auswirkungen auf IFRS 15 haben, wie bei einem Thema dasteht. Das wäre dann für mich kein Argument, Themen einfach nicht anzugehen. Und was wir ja auch schon hatten, da weiß ich aber nicht, wie man das in so einer Stellungnahme anbringen kann, dieser ständige Zirkelverweis zwischen IFRS IC einerseits und Peers andererseits ist natürlich auch nur begrenzt hilfreich.
Dankeschön. Herr Büdecker.
Ja, ich würde da in die gleiche Kerbe reinhauen wollen. Also insbesondere die Themen, dazu gehört das Corporate Wrapper-Thema ja auch, mit dem man sich ja schon intensiv beschäftigt hat. Ja, also man hat ja schon zur Kenntnis genommen, dass es Diversity in Practice gibt und all diese Barrieren sind ja schon genommen worden, all die Hürden. Also um die kann es ja eigentlich nicht mehr gehen. Dann hat man sich intensiv damit beschäftigt, hat dann gesagt, naja, wir stellen das ja erstmal ein, wir kümmern uns im Peer wiederum drum. Dann wird es im Peer angesprochen und dann sagt man, wir lösen es trotzdem nicht. Also das finde ich dann irgendwann auch ganz schwierig, wenn man irgendwo Probleme schon gesehen hat und das Argument, also weder das Ressourcenargument noch das andere Argument, was hier angedeutet wird, das scheint uns so kompliziert, dass wir es nicht lösen können. Ich frage mich dann, wer denn dann? Also wenn der Standardsetzer sagt, ich kann das nicht lösen, ja, dann ist auch irgendwie Stillstand der Rechtspflege.
Absolut. Man hat ja so schon Verständnisprobleme im Unternehmen, diese Regeln dem Management zu erklären. Wenn man dann erklärt, da gibt es offensichtliche Ungereimtheiten, die auch allen bewusst sind, aber sie werden einfach nicht angegangen aus diesen relativ fadenscheinigen Gründen. Da weiß ich nicht, das unterminiert da dann auch ein Stück weit die Glaubwürdigkeit. Ja. Absolut, das ist natürlich hoch unbefriedigend. Ja. Will ich mich anschließen.
Ich meine, vielleicht ist das ja auch trotzdem ein Fatal Flaw-Thema. Man hat da halt Standardsetzungen gemacht, die halt irgendwie nicht stringent ist. Also ich meine, insbesondere das Zusammenspiel des IFRS 3 mit dem IFRS 10. Das funktioniert halt offensichtlich nicht. Das eine Mal stelle ich auf den Begriff des Business ab. Bei der Konsolidierung, bei der Endkonsolidierung stelle ich auf das Thema Subsidiary ab. Das ist halt leider nicht im Gleichklang. Und dann frage ich mich dann schon, ob das nicht ein Fatal Flaw ist.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ein Auftrag, eine Stellungnahme zu erarbeiten, die einerseits die Kritik am Feedback-Statement, insbesondere in Bezug auf Corporate Wrapper, verdeutlichen sollte, aber auch im Hinblick darauf eingehen sollte, dass die Zielsetzung eines PIR vielleicht in der neuen Beschreibung zu eng gefasst sei und ein PIR hingegen unserer Ansicht nach gute Gelegenheit geben sollte, eben auch auf solche Punkte nochmal einzugehen oder zu adressieren und zu lösen gegebenenfalls.
Ich denke zumindest mal, so wie man das derzeit begründet, passt es halt nicht wirklich, indem man sich dann zurück und sagt, ja, der PIR ist aber nur ein Instrument und alle anderen Instrumente dann aber auf den PIR verweisen und dann ist Stillstand der Rechtspflege. Also das funktioniert ja irgendwie nicht mehr. Ja, es ist nur ein Instrument, aber weder das Interpretationskomitee noch das Board in der Standardsetzung hat dann irgendwas damit gemacht. Es ist immer noch ein Thema. Ich finde, das bestreitet das Board ja auch gar nicht in seiner Antwort darauf, dass es immer noch ein Thema ist, aber es ist ihm irgendwie zu kompliziert. Und ich finde, da muss man, also da finde ich schon, da sollten wir darauf reagieren. Und aber grundsätzlich finde ich schon in Ordnung, dass man sagt, der PIR ist halt ein Instrument, um Standardpflege und vielleicht auch Ungereimtheiten zu beseitigen. Aber die anderen werden ja auch nicht genutzt in dem besonderen Fall oder auch in den paar anderen Fällen, die da genannt werden.
Gibt es weitere Aspekte, die in einer Stellungnahme angesprochen werden sollten? Ich bin gerne mal einen Augenblick Zeit zum Überlegen. Wenn nicht, würde ich versuchen, den Entwurf einer Stellungnahme vorzubereiten, mit Herrn Morich abzustimmen und ihn in die Abstimmung, in die Runde zu geben, wenn das für Sie in Ordnung ist. Es ist nicht genau vom Timing mit der Urlaubsplanung, wie zeitnah wir das hinbekommen, aber ich denke, wir sollten das über die Sommerpause auf jeden Fall hinbekommen und versenden.
Also nur zum Verständnis, wir würden uns jetzt aber nicht nur auf die Corporate Wrapper konzentrieren, sondern nehmen wir auch andere Beispiele auf, weil wenn ich zum Beispiel sehe bei den Investmentgesellschaften, also es ist jetzt halt an vielen Stellen ist zum Beispiel aus meiner Sicht die Argumentation einfach flawed. Also wenn ich zum Beispiel sehe bei Investmentgesellschaften, da gibt es keine Notwendigkeit, was zu regeln, weil ich ja Informationsverluste durch freiwillige Angaben heilen kann. Ja, freiwillige Angaben kann ich immer machen. Also da brauchen wir uns auch nicht mehr mit Disclosure-Vorschriften zu befassen, dass ISB sich nicht mehr mit Disclosure-Vorschriften zu befassen, wenn ich das jetzt etwas polemisch zuspitze. Und dass wir vielleicht nicht so den Eindruck erwecken, hier ist vielleicht bei Corporate Wrappern die Argumentation etwas unscharf, sondern unsere Argumentation vielleicht auch an ein paar mehr Beispielen dann auch bringen, soweit das gut ist, um das etwas plakativer zu machen. Nicht, dass man sagt, ihr seid jetzt an einer Stelle mal falsch abgewogen, aber insgesamt passt das schon.
Ich würde das auch unterstützen, dass man den Corporate Wrapper vielleicht nur so als das Leuchtturmbeispiel nimmt. Allerdings sollte man, denke ich, in der Gesamttonalität schon aufpassen. Wir kamen ja schon durchaus auch zu dem Schluss, dass IFRS 10 bis 12 prinzipiell recht gut funktioniert. Also dass im Prinzip die Standards durchaus gelungen sind. Es aber halt so ein paar Problembereiche gibt, die man dann aber einfach auch nicht so wegwischen sollte. Ja.
Gerne. Und zu den Investment Entities kann ich ergänzen, dass das Argument, was zumindest von einzelnen ISB-Board-Mitgliedern immer nach außen da stärker betont wird, ist, dass das Problem ein Subset of a Subset betrifft, also eine Untergruppe der Investment-Entities und die Investment-Entities ist ohnehin nur ein Teil der Unternehmen, die IFRS 10 anwenden. Das ist so das schlagendere Argument, was angeführt wird.
Das ist für mich ehrlich gesagt auch eingängiger, aber es las sich jetzt nicht so. Also zumindest, vielleicht habe ich es auch zu schnell gelesen. Mir stach das andere mehr ins Auge.
Haben Sie weitere Punkte? Dann würde ich vorschlagen, ich versuche mich an einer Stellungnahme und wir reichen Ihnen diese hoffentlich zeitnah in den Umlauf.